Typisch. Der nächste Vortrag heißt What's Next? Wie Netzwerke, die Gesellschaft und die Wirtschaft revolutionieren. Der Peter Kruse wird sich mit der Thematik beschäftigen, wie dass Diskussionen über das Internet meistens sehr unproduktiv sind, weil meistens nur schwarz-weiß diskutiert wird. Die einen sind dagegen, die anderen sind dafür. Dazwischen gibt es wenig Grauzonen. Und dass es sehr unproduktiv ist und dass außerdem diese Diskussion den wirklichen Lauf und die Entwicklung des Internets fast gar nicht beeinflussen können. Bitte heißt mir herzlich willkommen des Internets Muse Professor Dr. Peter Kruse.
Jetzt geht's los. Also bei diesem Stichwort kann man keine Krawatte mehr tragen. Also insofern machen wir die mal runter. Ich hoffe, Sie ertragen eine Muse in diesem Alter. Das ist ein bisschen, passt nicht so ganz zusammen. Aber vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit Ihnen ein bisschen über diese Thematik nachzudenken. Das beschäftigt mich eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und zwar aus einer Perspektive, die vielleicht ein bisschen eigenartig erscheinen mag. Ich habe sehr viele Jahre lang auf der Schnittfläche zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie gearbeitet, also Hirnforschung gemacht. Und eigentlich ist die Perspektive, die ich Ihnen anbieten kann, eine, die sehr stark psychologisch geprägt ist und noch dazu ein bisschen mit Systemtheorie versetzt. Also ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Eulen nach Athen trage, sondern Ihnen ein paar Dinge erzählen kann, die auch für Sie noch interessant sind. Denn ich glaube, hinter dem, was Sie so über das Internet kennen, komme ich nicht mehr schnell genug hinterher. Das Thema ist What's Next, wie die Netzwerke Wirtschaft und Gesellschaft revolutionieren. Und ich würde Ihnen das gerne rund um diese Thematik kollektive Intelligenz auch ein bisschen vorstellen, weil das Stichwort kollektive Intelligenz mich eben schon so lange beschäftigt. Ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen, Systeme zu betrachten wie ein soziales Gehirn. Das funktioniert beim Internet nicht ganz, aber ich habe es zumindest immer ein bisschen im Hinterkopf. Ich würde Ihnen das gerne in zwei Abschnitten vorstellen und zu Anfang möchte ich so etwas loswerden wie einen kleinen Ärger, den ich habe. Eigentlich möchte ich Ihnen 5 Thesen und einen mittelgroßen Ärger vorstellen. Der Ärger bezieht sich um den Kampf kultureller Wertewelten. Warum polarisiert das Internet die Gesellschaft? Ich glaube, dass wir hier tatsächlich einen sehr unproduktiven Kampf vor uns haben. Und diese Perspektive ein bisschen psychologisch zu durchleuchten, wäre die Idee des ersten Abschnitts. Der zweite Abschnitt soll dann gehen um die Verschiebung der Machtverhältnisse. Warum verändert das Internet Wirtschaft und Politik? Und eigentlich ist die Kernthese dort, egal ob wir uns darüber ärgern oder nicht, es wird einfach schlicht diese Veränderung geben und sie ist nicht aufzuhalten, weil von systemtheoretischer Perspektive die Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, außer man schaltet das Internet ab, bereits dafür sorgen, dass die Veränderung nicht mehr aufzuhalten ist. Lassen Sie mich bei dem ersten Teil einsteigen, Kampf kultureller Wertewelten, warum polarisiert das Internet die Gesellschaft? Sie kennen alle diese Bücher, die sich damit auseinandersetzen, was sozusagen die unangenehme Seite ist, die Überforderung. Dann gibt es Spiegel zum Beispiel, macht uns das Internet doof, das war 2008. Dann natürlich ewig das Thema, ist das Ganze noch regelbar, haben wir das gesetzlich im Griff? Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch solche Phänomene wie das 2006 das Internet zur Person des Jahres gewählt worden ist oder dass es jetzt gerade vorgeschlagen worden ist für den Friedensnobelpreis. Und Sie haben es ja alle mitbekommen, erstmal gewinnt ein Online-Auftritt einen Pulitzerpreis. Das heißt, auf der einen Seite hat man permanent diese Negativseite, dieses Überfordertsein, dieses darüber nachdenken, die Stirn runzeln und auf der anderen Seite fast euphorische Akzeptanz. Das heißt, wir haben hier einen riesigen Widerspruch, der dort letztlich liegt. Und wenn man sich anschaut im Fernsehen, Top-Gesprächsthemen in Talkshows zurzeit, entweder begünstigt das Zölibat sexuellen Missbrauch oder wie gefährlich ist das Internet. Und wenn man diese beiden Sachen dann so nebeneinander stellt, dann kriegt man ein bisschen Nachdenklichkeit und auch einen latenten Ärger, weil irgendwie scheint hier Internetbewertung als Glaubensfrage gehandelt zu werden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das geht gar nicht um die inhaltliche Debatte, sondern es geht sehr stark um eine Debatte auf der Basis von Werten. Und das ist tatsächlich die erste These, die ich gerne in den Raum stellen möchte. Die Schärfe des Disputs pro und contra Internet ist eigentlich ein Indikator für die Existenz unzureichend reflektierter Wertedifferenzen. Ich glaube, es geht hier gar nicht um die Frage, was es real ist, sondern es geht um die Frage der Bewertung. Und diese Ebene ist tatsächlich im Faktendiskurs schwer zu klären. Man hat immer das Problem, dass man nur bezogen auf Fakten, wenn man so will, trefflich streiten kann. Versuchen Sie mal bezogen auf Werte trefflich zu streiten. Werte muss man aushandeln, da gibt es nicht von vornherein ein wahr oder falsch, außer man holt sich das Ganze von der nächsthöheren Instanz und ist sozusagen göttlich beeinflusst. Das heißt, wir müssen uns eigentlich darum kümmern, mit welchen Wertelandschaften haben wir es da zu tun. Und glauben Sie mir, wenn Menschen miteinander streiten, Werte zu messen oder Werte mitzubekommen, das ist nicht ganz einfach. Die Wertvorstellungen, die wir austauschen, sind uns sehr früh in unserer Geschichte mitgegeben. Das heißt, diese Wertvorstellungen sind meistens unbewusst und werden ganz intuitiv sehr, sehr schnell auf die Wirklichkeit angesetzt. Gestatten Sie mir an dem Punkt nochmal diesen kleinen Ausschnitt vom Guardian, den ich halt sehr liebe, weil er das unmittelbar deutlich macht, wie schnell wir in der Lage sind, Wertvorstellungen auf Situationen zu transferieren. Schauen Sie sich das mal an. 3 Situationen ganz schnell durchlaufen, 3 verschiedene Wirklichkeiten, die man wahrnehmen kann.
An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.
Flucht, Angriff, Hilfeleistung, 3 völlig verschiedene Dinge innerhalb kürzester Zeit. Und das ist halt, was unser Gehirn macht. Es verwendet sofort die Wertemuster und transferiert sie auf die Realität. Das heißt, wenn wir uns über Realitäten unterhalten, unterhalten wir uns eigentlich immer irgendwie auch über unsere Wertemuster. Vielleicht ein kleines Beispiel nochmal kurz dafür, wie mächtig diese Wertemuster im Gehirn sind. Die sind unbewusst und im limbischen System verankert. Schauen Sie sich dieses Beispiel mal an. Da sehen Sie jetzt eine Maske. Und wenn die sich dreht, versuchen Sie mal, die Maske von innen zu sehen. Beim ersten Mal kann das noch sehr schwer sein, dann schafft man das nicht, wenn wir es noch ein zweites Mal probieren. Erst Maske von vorne und dann die Maske von innen. Es ist tatsächlich fast gänzlich unmöglich, diese Maske von innen zu sehen, und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Ihr limbisches System schaltet sich ein und sagt, pass auf, lieber Freund, Gesichter sind hochgradig emotional besetzt, und ob Sie das wollen oder nicht, wird Ihnen das Ganze immer wieder richtig rumgedreht. Es gibt nur ein Klientel, das guckt auf diese Maske und sagt sofort, das ist eine Maske von innen, das sind Psychotiker, die haben eine Schädigung im limbischen System. Also wenn irgendjemand von Ihnen das sofort richtig gesehen hat, denken Sie ein bisschen drüber nach, das könnte nicht ganz unproblematisch sein. Wo immer wir also miteinander irgendeinen Austausch pflegen, spielt das limbische System eine ganz zentrale Rolle und wirkt einfach mit. Und jetzt haben wir natürlich bei Kulturen noch ein gesteigertes Problem. Da geht es nicht um das individuelle limbische System, sondern um das limbische System von vielen. Das heißt, hier kommt eigentlich kollektive Intuition ins Spiel, und zwar kulturelle Wertewelten. Sie kennen vielleicht diese Beispiele, da planen irgendwelche Planer Wege in Parks und dann rennen die Leute ganz woanders her. Das ist eine typische Form von Selbstorganisation, hinter der der Planer eigentlich immer ein bisschen hilflos hinterherrennt. Also was uns eigentlich interessiert, sind die kulturellen Wertewelten und ihre Unterschiede. Und um diese kulturellen Wertewelten zu messen, muss man tatsächlich ein bisschen sophisticated werden. Es ist nicht ganz einfach, das zu tun. Und ich habe ein bisschen, sagen wir mal, in dem Ärger über diese Sendungen, die ich da gesehen habe, diese Talkshows, bin ich da hingegangen und gesagt, Mensch, wir haben da noch einen Datensatz liegen, 200 auszuwertende Daten von Heavy-Usern des Internets, die wir mal interviewt haben, um die dahinterliegenden Wertemuster zu messen. Da habe ich gesagt, so, jetzt für Republika ran, Wochenende weg, wir werten die Dinger mal aus. Und gestatten Sie mir, dass ich Ihnen das jetzt einfach vorstelle, weil das war für mich wichtig zu verstehen. Warum laufen diese unproduktiven Diskussionen? Und ich habe dann versucht, die Zeit dazu investieren, um Ihnen das jetzt so ein bisschen als Hot Stuff zu zeigen. Das ist sozusagen etwas, was wir gerade erst ausgewertet haben. Das waren tatsächlich 191 Heavy User, und wir haben ganz bewusst über alle Altersklassen hinweg gesucht. Also alles, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung im Sinne von Menschen, die ganz weit weg sind vom Internet, sondern wir haben nur Leute befragt, die tatsächlich im Internet aktiv sind und als Heavy User da sind. Wir haben dabei unsere Methode verwandt, um an die mehr unbewussten Anteile ranzukommen. Diese Methode basiert auf dem schlichten Prinzip des Paarvergleichs, und ich spare Ihnen mal sozusagen die genaue Erklärung dafür, aber gleich zu den Ergebnissen. Diese Methode produziert eigentlich Matrizen. Und zwar ist jeder Mensch dann aufgefordert, die Dinge zu vergleichen und seine eigene Sprache zu benutzen, um die Ordnung zu produzieren, die ihm selber unbewusst sozusagen seine Welt in einen bestimmten Rahmen stellt. Und diese Muster, die von jedem einzelnen Menschen erzeugt werden können, können wir dann übersetzen in semantische Räume, die sehr leicht interpretierbar sind. Da haben wir, wenn Sie so wollen, diese gelben Punkte. Das sind die verglichenen Elemente, also Radio, Fernsehen, persönliches Gespräch, Kontakte, was immer die Menschen eingeschätzt haben. Und diese kleinen Kreuzchen hier sind die von den Menschen selbst genannten Dimensionen, die sie benutzen, um die Ordnung herzustellen. Und jetzt können wir eigentlich über viele Menschen hinweg diese Ordnungsmuster zusammenfassen und uns dann anschauen, wie die Menschen sozusagen unbewusst mit ihren Werten umgehen und ihre Welt ordnen. Das hier sind jetzt sozusagen die Wertemuster von diesen annähernd 200 befragten Heavy-Usern. Und das Erste, was uns da aufgefallen ist, das hat uns schon ein bisschen irritiert, es gibt tatsächlich 2 Gruppen, die diese 200 Leute fast gänzlich Hälfte, Hälfte teilen. Und die reden tatsächlich über unterschiedliche Themen. Das habe ich nur ganz, ganz selten bei solchen Befragungen gefunden. Und wenn man die Gruppen sich dann näher anschaut, dann sind das wirklich, jeder Quadrat hier ist ein einzelner Mensch. Dann können Sie das tatsächlich unterscheiden. Die eine Gruppe bildet ein Cluster, die andere bildet ein Cluster und die liegen in diesem Raum ein bisschen auseinander. Das heißt, wir haben es nicht mit einer Welt zu tun, wenn wir über das Internet reden, auch wenn wir Heavy-User haben. Dieses Bild würde natürlich extrem viel deutlicher werden, wenn wir Leute nehmen, die dem Internet etwas distanter sind. Und jetzt geht es einfach darum, diese beiden Wertemuster ein bisschen zu verstehen und tiefer einzusteigen. Das heißt, das, was wir dann machen, ist, wir gucken uns sozusagen genauer an, wie diese Daten ausschauen, wenn wir sie thematisch verdichten, wenn wir sie zusammenfassen und gucken dann, wie innerhalb dieses Raumes sich sozusagen die Positionen verhalten. Also wenn wir uns verschiedene Dinge dort anschauen, können wir dann zum Beispiel sagen, okay, wie ist das denn mit dem, was mir persönlich wichtig ist? Ist das ein einheitliches Muster oder hat das halt eine Riesenstreuung? Dieses hier ist tatsächlich die Streuung bezogen auf das persönliche Ideal. Und dann können wir hingehen und versuchen zu verstehen, was die Leute dort im Kopf haben, ohne sich dessen tatsächlich so richtig bewusst zu sein. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen die Ergebnisse kurz vorstelle. Das hatte ich schon gezeigt. Das heißt, hier haben wir den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Die eine Gruppe hat eine Präferenz, die geht mehr in Richtung verlässliche Informationen und Beziehungen. Und was diese Gruppe gar nicht mag, ist Überforderung und Oberflächlichkeit. Und die andere Gruppe, die redet eher über Intransparenz und Bevormundung auf der Negativseite. Und die hat ihren Charme darin, Dynamik verstehen und aktiv mitgestalten. Also wir haben hier tatsächlich zwei Gruppen, die eine unterschiedliche Besetzung von Themen haben. Und wenn man die sich dann näher anschaut, wird es interessant. Hier haben wir jetzt den Bedeutungsraum nochmal dargestellt. Wir haben die 3000 frei genannten Begrifflichkeiten zu 78 Themenclustern zusammengefasst. Und wir drehen jetzt diesen Raum mal nur auf die Positivseite und gucken uns an, wie sich die beiden Gruppen verhalten. Das heißt, wir gucken uns jetzt nicht mehr XY an, sondern wir schauen auf die ZY-Anschauung. Und dann sehen wir hier oben, haben wir diesen Bereich verlässliche Information. Da reden die Leute über Entschleunigung, fundierte Analyse, geprüfte Richtigkeit, echte Begegnung, Datenschutz, Vertrauen aufbauen, stabile Beziehung, Einfühlungsvermögen. Sie merken schon, hier geht es um Stabilität, hier geht es um Verlässlichkeit. Und hier unten kommen ganz andere Begriffe. Dynamik erleben, unterhalten werden, Virtualität genießen, von überall ins Netz können, Muster verstehen, Dynamik mitgestalten, inspirierende Vielfalt, Authentizität, Transparenz. Hier oben ist es Datenschutz, hier unten ist es Reputation. Zwei gänzlich verschiedene Verständnisse von Datenschutz. Die Leute reden einfach über unterschiedliche Sachen. Und wenn man sich das anschaut, kann man die Gruppen tatsächlich sehr sauber trennen. Eine Gruppe oben, eine Gruppe unten. Zwei ganz verschiedene Präferenzmuster. 190 befragte Leute teilen sich in zwei weitgehend voneinander getrennte Muster auf. Und wie gesagt, nochmal in Erinnerung, es handelt sich um Heavy User. Die eine Gruppe haben wir dann Digital Visitors genannt. Das sind Leute, deren Präferenzmuster eigentlich nicht im Bereich des Netzes liegt. Das Interessante für uns ist, diese Gruppe will hier oben das Gespräch, das Arbeitstreffen, das Telefonieren, also die persönliche Begegnung, legt aber das Netz nach hier unten und zwar genau dahin, wo auch die andere Gruppe das Netz hinlegt. Das heißt, die zweite Gruppe, die wir Digital Residents genannt haben, unterscheiden sich von den Visitors nur dadurch, die eine Gruppe ist weit weg mit ihren persönlichen Präferenzen, aber sie legt das Netz hier unten in den Dynamikbereich, die andere Gruppe legt das Netz auch dorthin, zieht aber mit der eigenen Identität voll in diese Landschaft ein. Das heißt, wir haben eine merkwürdige Situation. Die Leute wissen ganz genau, worüber sie reden. Die Leute tauschen keine Fakten und keine Informationen aus, sondern sie haben unterschiedliche Bewertungen. Und eins kann ich sicher sagen, wo immer sie mit einem Menschen zusammen sind, der sozusagen das gleiche Produkt, das gleiche Objekt betrachtet und im Prinzip faktisch auch gleich einschätzt, aber ganz unterschiedlich bewertet, da wird es sehr, sehr schwer, miteinander zu sprechen. Das heißt, wir haben eigentlich fast keine Grundlage, dort miteinander auszutauschen. Es muss zu tatsächlichen Konflikten in der Kommunikation kommen. Wenn wir uns das hier anschauen, das eine Muster, die Digital Visitors sagen, sie haben die Präferenz im oberen Bereich und Freunde im Social Web und Kontakt über Internet ist ganz weit weg von dem, was sie wollen. Bei den anderen liegt das direkt daneben. Das heißt, wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe einen Freund im Internet, dann muss derjenige, der sein Präferenzmuster oben haben, sagen, wovon redest du hier eigentlich? Weil das kannst du doch nicht ernsthaft als Freundschaft bezeichnen. Es gibt da also extreme Wertigkeitsunterschiede, die man nur ganz schwer kommunizieren kann. Wenn man sich das anschaut, hier die Digital Visitors legen das persönliche Gespräch sehr nah an ihr Ideal und den Kontakt über Internet ganz weit weg. Die Digital Residents legen es tatsächlich zusammen, bei denen ist beides gleich attraktiv. Und so kann man jetzt die Unterschiede sich beliebig anschauen. Hier haben wir wieder die Einschätzung zur Demokratie beispielsweise. Da sieht man, wo immer es um die reale Einschätzung geht, meine Wählerstimme, direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Parteipolitik, alles identisch. Kaum schalte ich aber das Internet zu, sieht man den Unterschied. Das heißt, hier gibt es eine ganz andere Einschätzung. Da ist Parteipolitik als Basis nochmal da, aber twittern, Flashmob organisieren, Online-Petitionen, es ist für die einen etwas, was sie gar nicht wollen und für die anderen etwas, was sie hochgradig bevorzugen. Das heißt, wir haben bei den Digital Visitors eine merkwürdige Situation. Irgendwie scheinen die zu wissen, diese Art von Internet ist extrem wichtig und ich muss mich damit auseinandersetzen. Aber lieben tue ich das überhaupt nicht. Das heißt, wir haben an dem Punkt wirklich so etwas wie ein Besuchen kommen, aber nicht wirklich übernehmen. Und in diesem Sinne muss der Diskurs immer extrem anstrengend werden, wenn diese beiden Lager aufeinandertreffen, wenn die versuchen, sich gegenseitig zu verstehen, ist das fast nicht möglich. Dieses hier ist jetzt nicht zum Lesen, sondern das ist der gesamte Bedeutungsraum, der da ist, nur um Ihnen mal zu zeigen, wie unterschiedlich die Gruppen tatsächlich sind. Die eine Gruppe hat diesen Vektor der Präferenz und wenn man sich das anschaut, die Digital Visitors reden im Positiven darüber, eine stabile Basis für gegenseitige Offenheit zu haben, persönliche Daten und Privatsphäre zu schützen, Gesprächspartner charakterlich einschätzen zu können, authentische Begegnung, tragfähige geteilte Wirklichkeit aushandeln, Zeit für tiefergehende Auseinandersetzungen haben. Also ein ganz bestimmtes Wertemuster, was dort kommt. Und die hassen es natürlich wie die Pest, wenn etwas Scheinidentität ist, wenn etwas oberflächlich ist, wenn es das Niveau von Klatsch hat, wenn eine ungefährliche Realitätsverzerrung stattfindet oder wenn das Ganze in einem Informationschaos mündet, dann ist dieses Muster hier wirklich schwer angefasst und das mögen die gar nicht. Die andere Gruppe hat ein völlig anderes Präferenzmuster. Die gehen von links oben nach rechts unten in diesem Raum und die reden über ganz andere Sachen. Denen geht es darum, gestaltend in Gesellschaftsdynamik eingreifen zu wollen, kostenfrei an globaler Kreativität zu profitieren, über Austausch und Empfehlungen am Ball zu bleiben, überall schnell ins Netz kommen, lebendige emotionale Beziehungen eingehen, komplexe Gesellschaftsdynamik hautnah miterleben, Unterschiedlichkeit als Quelle der Inspiration nutzen. Und was die gar nicht wollen, ist jede Form von Kontrolle. Was die gar nicht wollen, ist Hierarchie und irgendeine Art von Zugangsbeschränkung. Wir haben also zwei Muster, die in dem Raum, und das kommt bei unserem Verfahren ganz selten vor, völlig unterschiedliche Bereiche besetzen. Das heißt, da gibt es nur relativ wenig, worüber die sozusagen eine gemeinschaftliche Verständnisbrücke herstellen können. Schauen wir uns die Bewertung von Social Web beispielsweise an. Sie erinnern sich, dieser Teil hier sind die Digital Residents und der Negativteil wird ganz besetzt von den Visitors. Das heißt, das Social Web ist für diejenigen, die als Digital Visitors in ihrem Wertemuster dastehen, so etwas wie eine mittelprächtige Katastrophe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist sozusagen der Absturz, während die anderen sagen, das ist ein Riesengewinn, das ist die Weiterentwicklung und man kommt da tatsächlich nicht sozusagen auf einen gemeinschaftlichen Nenner. Wenn man sich das anschaut, dann sagen die Digital Residents, Internet 1.0 war eigentlich noch etwas, was nicht meinem Wertemuster entsprach, aber mit dem Social Web hat das Ganze eine extrem positive Bewegung gemacht und bei den anderen sieht es ganz anders aus. Die sagen, das Internet 1.0 war besser und das Social Web ist, wenn Sie so wollen, eine Rückwärtsentwicklung. Wenn 2x90 Menschen das so klar ins Bild bringen, dann bin ich mir sicher, wenn wir das erweitern auf Bevölkerung, dann haben wir durch die gesamte Bevölkerung eine Aufteilung, die wahrscheinlich nicht diese halbe-halbe Verteilung hat, aber massiv im Raum ist. Das heißt, wenn Sie irgendwo Resonanz erzeugen wollen, werden Sie immer merken, dass nur ein Teil der Welt Ihnen gehört, wenn Sie mit Ihrem Bewertungsmuster darauf zugehen. Das heißt, die einen werden klatschen und die anderen werden pfeifen, je nachdem, aus welchem Bereich derjenige da gerade kommt. Und das für mich interessant ist, wenn man es zusammenfasst, dann kann man sagen, wenn man alle positiven Aspekte des Lebens zusammenfasst, dann sagen die Digital Residents, meine Risiko-Nutzen-Balance ist ganz eindeutig, man hat einen riesen Nutzen vom Social Web, während die anderen sagen, nein, wir haben eher die Gefahr, wir haben nicht entsprechend den Nutzen im Lebenszusammenhang. Wenn man das dann sozusagen zusammenfasst, könnte man sagen, dass wir hier die merkwürdige Situation haben, auf der einen Seite einen Faktenkonsens, und auf der anderen Seite die totale Inkompatibilität der Bewertungsebene. Und wenn das kommunikativ der Fall ist, dann führt das zwangsläufig zu kaum lösbaren Konfliktsituationen. Wenn Sie so wollen, hat sich mein privater Ärger in Angesichts dieser Daten ein bisschen aufgelöst. Ich habe sozusagen den psychologisch verständnisvollen Blick auf das Ganze gerichtet und sagte, ja Leute, dann kann man sich doch nur auf die Art streiten. Das heißt, hier geht es doch gar nicht um eine Faktenauseinandersetzung, sondern hier geht es doch in erster Linie darum, dass man uneingestandene Wertemuster nicht offenbar offen miteinander diskutiert. Und da kann man sagen, Transparenz auf der Werteebene würde den Diskurs ums Internet bei Weitem befruchten. Wenn man sich dann allerdings auch noch klar macht, dass dieser irrationale Glaubenskrieg in erster Linie unter den Experten stattfindet, dann werde ich ein bisschen nervös und auch ein bisschen ungehalten. Weil wenn die Experten sich auf die Art streiten, dann blockiert man die Entwicklung des gesamten Systems. Und an dem Punkt sage ich, Mensch, Leute, haltet doch dann wenigstens die Klappe und lasst die Dinge mal in Ruhe sich entwickeln, weil an dem Punkt kann man nur negativ sein. Macht einfach keinen Sinn. Und schauen Sie sich die Verteilung über die Alterskette an. Wir haben ja bis 50 plus hoch und ich habe hier mal die Verteilung sozusagen auf Prozentrang. Dann sieht man, es ist keineswegs eine Frage der Jugend, sondern das, was sich hier abbildet, geht über die gesamte Bevölkerung, über die ganze Breite. Wir haben es hier also nicht mit einer Zielgruppe oder einer Alterskohorte zu tun, die der einen oder anderen Seite zugehörig ist, sondern offenkundig ist das eine Entscheidung innerhalb der Kultur. Gehöre ich mehr auf die Seite oder gehöre ich mehr auf die andere Seite? Das heißt, wir haben hier etwas, was tatsächlich signalisiert, dass das Internet ein Kulturraum ist, der das gesamte Spektrum der Gesellschaft betrifft. Also keineswegs die Entschuldigung, naja, das ist die Welt der Digital Natives, das ist eine Nummer zu simpel. Das heißt, die Unterschiede in den Wertepräferenzen der interviewten Heavy User sind nicht altersspezifisch. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Kulturraum vor uns und keineswegs nur etwas, was eine spezifische Zielgruppe angeht. Und jetzt sind wir natürlich bei einem interessanten Teil. Nehmen wir mal an, das stimmt. Wir haben hier etwas, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Dann lassen Sie mich noch kurz auf den zweiten Teil eingehen. Warum verändert das Internet Wirtschaft und Politik? Viele Sachen von dem, was ich Ihnen da zeigen kann, ist bestimmt etwas, was Sie kennen. Aber vielleicht ist es die systemtheoretische Betrachtungsweise, die noch interessant sein kann. Denn die Behauptung, und das ist meine Hypothese 2, die Veränderung durch das Internet sind systembedingt und daher außer durch die Abschaltung dieses Systems nicht zu stoppen. Das heißt, egal wie man sich darüber streitet, wir haben mit dem Internet ein System implementiert, das eine Eigendynamik hat, die man nicht mehr unterbinden kann, außer man schaltet das System ab. Und an diesem Punkt geht es ein bisschen, wenn Sie so wollen, in die Netzwerktheorie hinein. Man kann sagen, wann immer ein Netzwerk maximale Kopplungsdichte hat, starkes Grundrauschen, also hohe Spontanaktivität und positive Rückkopplungsschleifen, also kreisende Erregungen, immer dann haben Sie ein Netzwerk, das sich mächtig entfaltet. Und wenn man sich das Internet anguckt, dann ist das so, die Social Software des Web 2.0 ist, wenn Sie so wollen, ein Angriff auf die etablierten Regeln der Macht und erzwingt ein grundlegendes Umdenken der Gesellschaft, außer man macht es eben kaputt. Eine andere Chance hat man da eigentlich nicht. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren tatsächlich erleben, dass sich die etablierten Machthorizonte nicht nur mächtig angegriffen fühlen, sondern mächtig angegriffen sind. Und das lässt sich meines Erachtens auch kaum noch bremsen. Das heißt, wenn wir uns das anschauen und die drei Wirkfaktoren übertragen, können wir sagen, die Zahl der Netzwerkknoten und der Verbindungen ist die Frage des Wie und wie viele. Wir haben in den letzten Jahren dort wirklich eine Explosion hingelegt. Die zweite Frage ist dann die Frage nach der Spontanaktivität. Warum bin ich in diesen Netzen? Das ist die Frage nach dem Warum und Wozu. Und wenn man sich, und jetzt kennen Sie die Zahlen wirklich alle, anschaut, was passiert ist. Der erste Boom war ein Zugangsboom. Das war eine Erhöhung der Vernetzungsdichte. Der zweite Boom ist ein Beteiligungsboom. Das ist eine Erhöhung der Beteiligten. Wir haben tatsächlich genau die Entwicklung. Zuerst Erhöhung der Vernetzungsdichte, dann Erhöhung der Spontanaktivität im Netz. Und dann haben wir mit kreisenden Erregungen, zum Beispiel mit Retweets, noch die dritte Funktion. Und damit sind wir tatsächlich bei der Aussage, in diesen Systemen ist Selbstaufschaukelung ein Basisprinzip. Und Selbstaufschaukelung passiert immer über Resonanz. Das heißt, wo immer Menschen in Resonanz geraten mit einem Thema, hat dieses System die Chance, sich selbst aufzuschaukeln. Die trivialen Beispiele haben uns ja alle am ersten überrascht. Das waren diese komischen Aufschaukelungsphänomene, die dort stattgefunden haben. Die finden immer wieder statt und die werden auch nicht aufhören. Aber das sind nicht die, um die es eigentlich wirklich geht. Die viel interessanteren sind die etwas diffiziler ablaufenden. Dieses hier war zum Beispiel die Aufschaukelungswelle, die direkt in der ersten Stunde nach Apples Ankündigung vom iPad stattgefunden hat. Wir haben immer diese Phänomene des Aufrauschens und des Abrauschens im System, weil es systembedingt so ist. Und wo immer man ein System hat, das die positive Rückkopplung kennt, das die Aufschaukelung über Resonanz kennt, hat man nur noch ganz schwer Möglichkeiten, Kontrolle auszuüben. Früher war das so, dass wann immer jemand irgendwo in der Gesellschaft etwas verändern wollte, dann hat er sich ein Netzwerk gesucht, um das zu verstärken. Das war die Macht der Massenmedien. Man hat versucht, die Attraktivität der Massenmedien auf sich zu lenken, um damit eine Art von Selbstverstärkung seiner Ideen zu haben. Man hat das manchmal sogar sehr intelligent probiert, indem man zum Beispiel, wie hier bei der Volkszählung, einfach seine Proteste auf Geldscheine geschrieben hat. Geldscheine sind hervorragend geeignet, schnell zu zirkulieren, sind also auch eine Art von Netzwerk. Wenn man sich das anschaut, dann war das auch sehr erfolgreich zu der Zeit und es wird heute im Iran auch wieder gemacht. Wo immer Leute mächtig sein wollen, jenseits der Massenmedien, benutzen sie irgendwelche anderen Formen von Netzwerken. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir nicht mehr nach einem Netzwerk suchen müssen, sondern ich habe den Eindruck, dass das Netzwerk inzwischen nach uns sucht. Wann immer also irgendjemand auf der Welt, irgendwo im Longtail etwas hat, das er als Motivation in die Welt tragen will, wenn dann dort eine Resonanz zustande kommt, dann ist er sozusagen in Millisekunden in der Mitte der Gesellschaft und er muss dafür nicht mal mehr die Massenmedien wachrufen, sondern die laufen dieser Art von Resonanz fast schon ein bisschen hinterher. Das heißt, das Leitmedium ist an vielen Punkten tatsächlich bereits zu shiften. Wenn man sich dann solche Trivialbeispiele anguckt, kennen Sie alle, man macht irgendeinen Aufruf und dann kommen plötzlich 5000 Leute. Das passiert ja nicht nur einmal, das passiert häufiger. Man kann es auch auf etwas anspruchsvollerem Niveau, aber die Überraschung ist tatsächlich immer gleich groß. Das heißt, die Grundaussage ist, die Revolution ist eigentlich eine Machtverschiebung vom Anbieter auf den Nachfrager. Früher konnte man mächtig sein, wenn man etwas angeboten hat und publikatorische Macht dahinter gepackt hat. Heute ist es der Anbieter, der entscheidet. Das heißt, ich kann noch so viel anbieten. Wenn es nicht zur Resonanz kommt, dann ist das Ganze etwas, was sich nicht aufschaukeln wird. Und Sie erinnern sich, Clue Train Manifest, clevere Sache, das vor 10 Jahren formuliert und heute erst im vollen Umfang Realität. Die Macht verschiebt sich tatsächlich, aber die eigentliche Veränderung beginnt gerade erst. Sie haben das Beispiel wahrscheinlich mitbekommen, muss ich nicht im Detail anschauen. Das, was Nestlé da gerade passiert ist mit diesem Spot, den Greenpeace gemacht hat, ist immer wieder faszinierend, wie die mächtigen Institutionen an dem Punkt reagieren. Zuerst Panik, man löscht das Ganze und dann schaukelt sich das System erst richtig auf und dann werden die Leute erst richtig sauer und dann ist das ein Mordsdebakel, was da am Ende stattfindet und das geht mit großer Geschwindigkeit und sie haben tatsächlich einen Einbruch im Image auf allen Blogs und können das hinterher messen. Für die Kommunikationsabteilung einer Firma ein durchaus anstrengendes Beispiel, weil man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Und an dem Punkt geht es dann immer weiter. Das heißt, die Macht auf Seiten des Anbieters ist tatsächlich vorhanden und da werden auch inzwischen die Begriffe gewählt, die Empörungswelle, die durch das Netz schwappt. Diese Wellen müssen nicht nur Empörungswellen sein, diese Wellen können mit allem entstehen, was resonanzfähig ist. Das Macht ist mächtig über den Nachfrager und nicht mächtig über den Anbieter. Und die Leute nutzen das, ob das jetzt Carrot Mob ist oder ob das dann demnächst etwas intensiver die Favorite Places von Google sind. Man hat einfach eine Veränderung der Machtverhältnisse im Markt. Und jetzt bekommen wir eine neue Motivation dazu. Die erste Motivation, ins Internet zu gehen, war Teilhabe am unbegrenzten Reichtum von Informationen. Das zweite Motiv war eigene Kreativität einbringen und Spuren hinterlassen. Das dritte und jetzt sich formierende und stark formierende Motiv ist, sich machtvoll zu Bewegungen zusammenzuschließen. Und damit haben wir wirklich eine ernstzunehmende Änderung. Wo immer ich schaue, fangen die Leute an, diese Macht zu nutzen und sie haben reale Wirkung. Wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung bei den Discountern anguckt, merkt man, Schlecker denkt dann schon nach, wenn es von 5,3 Milliarden Euro auf 4,2 runtergeht, weil irgendwas hat man dann wohl unterwegs falsch gemacht, wenn der ganze Markt hochgeht und man selber geht runter. Und da hat das Internet durchaus einen ganz erklecklichen Anteil dran, dass das passiert. Und dann versucht man, das wieder zurückzuändern, aber das ist ein bisschen zu spät. Das heißt, die Grundaussage ist, die Regeln werden tatsächlich zurzeit neu geschrieben. Umsatzrückgang kann man nicht mehr wettmachen mit erhöhtem Werbedruck oder mit Preissenkung. Man braucht schon den Dialog mit dem Kunden. Das ist einfach eine andere Welt. Das heißt, das Internet führt zu einer Erhöhung des Selbstbewusstseins der Gesellschaft. Und da bin ich mir sicher, das führt, und zwar nicht unbedingt im Parteirahmen, zu einer Repolitisierung der Welt. Das führt dazu, dass die Menschen sich wieder mehr einbringen. Der Begriff Selbstbewusstsein ist fantastisch. Selbstbewusstsein heißt, die Gesellschaft wird sich ihrer selbst mehr bewusst und sie wird selbstbewusster in der aktiven Auseinandersetzung. Man bringt sich also auch stärker ein. Und da bin ich bei dem Teil, der mich wirklich von der Theorie her interessiert. Wann immer Menschen sich in Netzen zusammentun, haben sie die Chance, sozusagen über eine Ordnungsparameter-Ebene mitzubekommen, wo sie sind. Wenn sie wirklich im Netzwerk mitschwimmen, dann haben sie immer die Chance, die Musterbildung dieses Netzes zu verstehen. Das heißt, wenn eine Politik nicht wirklich in der Lage ist, sich mit einzubringen in diese Netze, dann werden die nie verstehen, was da stattfindet, weil die Musterbildung setzt voraus, dass sie Teil, und zwar richtiger Teil dieses Netzes sind. Wenn sie nicht einziehen, dann können sie diese Musterbildung nicht erleben. Aber wenn sie sie erleben, haben Sie tatsächlich eine Chance zu Einsichten, die durchaus weit über das hinausgehen, was man sonst so gewöhnlicherweise dann zu erwarten hat. Sie erinnern sich an dieses Beispiel, ganz für mich das ist eines der massivsten, das ich hatte, damals Uni brennt. Und wenn man sich anschaut, wie das in der Gesellschaft tatsächlich nachgewirkt hat, dann ist das schon enorm, wie schnell sich dort Agenda-Setting auf diese Art sozusagen neu formiert hat. Und das bitte schön schnell und expansiv, ohne Unterstützung der alten Medien, penetrant und dauerhaft, ohne Rückgriff auf etablierte Strukturen, schlagkräftig und organisiert, ohne Hierarchie und Führungsansprüche. Das heißt, hier hat man verstanden, dass Hierarchie und Netzwerk kein Widerspruch ist, sondern einfach eine unterschiedliche Betrachtungsweise des gleichen Systems. Und derjenige, der nicht in der Lage ist, zwischen diesen beiden Welten angemessen zu wechseln, der wird in den nächsten Jahren meines Erachtens große Probleme in Machtzusammenhängen bekommen. Und dann gilt diese Aussage von Max Winde, die ich immer noch fantastisch finde, im Quadrat: Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen, weil man kann sich auf diese Art tatsächlich gestalten, massiv einbringen. Und eine große Bitte: Versuchen Sie es an dem Punkt nicht mehr mit Expertengremien. Versuchen Sie nicht, Leute zusammenzuholen, die sich dann in einem kleinen Expertengremium ausdenken, wie das Ganze sein soll, sondern wenn Sie sich über Netze unterhalten, dann unterhalten Sie sich bitte mit Netzen. Das ist die einzige Chance, die wir wirklich haben, ansonsten wird das sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn ich alles zusammenfassen würde, würde ich sagen: Die Lawine donnert bereits zu Tal, gar keine Frage für mich. Überzeugungsarbeit, und da bin ich sehr relaxed, ist eigentlich nicht notwendig. Und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen.
Ich bin über die Zeit gegangen. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Vielen Dank, Peter Kruse.
Sehr gerne. Dankeschön.